Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
In der langen Menschheitsgeschichte gab es schon früh einen Wendepunkt, der für alle nachfolgenden Generationen ungeheure Auswirkungen hatte und bis heute noch hat. Die Bibel berichtet, dass Adam und Eva Gott ungehorsam geworden sind, indem sie sein Gebot missachteten und vom Baum der Erkenntnis aßen. Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wurde dadurch schwer belastet. Mehr dazu erfahren Sie in der heutigen Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Dazu herzlich willkommen. Den Bibeltext, um den es diesmal geht, finden Sie im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Abvers 14. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, doch er hat sich von Gott abgewendet. Natürlich kann Gott nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre. Er muss darauf reagieren und dem Menschen zeigen, dass er Gott so nicht mit sich umgehen lässt. Aber zunächst ist nicht der Mensch, sondern die Schlange dran, jenes seltsame Wesen, das mit seinem hinterlistigen Verhalten zum Sündenfall des Menschen beigetragen hat. Hören Sie aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 3, Vers 14. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Ich habe es an anderer Stelle bereits erwähnt. Die Schlange im Garten Eden ist ganz sicher nicht mit dem Reptil vergleichbar, das beinahe lautlos über den Boden kriecht oder durch ein bedrohliches Zischen auf sich aufmerksam macht. An manchen Stellen der Bibel wird der Satan, der Teufel, als Schlange bezeichnet. Ferner heißt es über ihn, dass er manchmal in Gestalt anderer Wesen in Erscheinung tritt. Hier im ersten Buch Mose wird berichtet, dass Gott den Satan in Gestalt der Schlange zur Verantwortung zieht und sein Tun verurteilt. Und das hat große Auswirkungen auch auf den Menschen, wie Sie gleich sehen werden. Es folgt ein bemerkenswerter Vers, denn er beinhaltet einen allerersten Hinweis auf den Messias, der eines Tages als Erlöser auf die Welt kommen wird. Vers 15: Gott spricht zur Schlange: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, damit ist der Satan gemeint, und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, damit ist Jesus Christus gemeint. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Diese Aussage ist von großer Wichtigkeit. Aber Achtung, es geht hier nicht nur darum, dass der Satan eines Tages besiegt werden wird, sondern auch und zuallererst um den lang anhaltenden Kampf gegen ihn. Dieser Vers kündigt an, dass ein sehr langer Kampf zwischen Gut und Böse bevorsteht. Dieser Kampf zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Jesus hat seinen Zeitgenossen gegenüber sehr drastisch ausgedrückt, was es bedeuten kann, wenn man sich bei diesem Kampf auf die falsche Seite schlägt. Er sagt: Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Jesus unterscheidet also rigoros zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Der Apostel Johannes greift diesen Konflikt später noch einmal auf, indem er schreibt: Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut und wer nicht seinen Bruder lieb hat, der ist nicht von Gott. Das sollten wir uns unbedingt bewusst machen. Es gibt auf der Welt einen Konflikt zwischen Gut und Böse, einen Kampf zwischen Gott und dem Satan. Und dieser Kampf wird auch unter Menschen ausgetragen, die sich auf die Seite Gottes stellen, beziehungsweise auf die Seite des Satans. Letztendlich wird Gott den Satan besiegen, Aber bis dahin steht noch ein langer Kampf bevor. Jeder einzelne Mensch ist an diesem Kampf beteiligt. Jeder bekommt es mit Versuchungen zu tun. Jeder sollte sein Bestes dafür tun, um als Sieger aus dem Kampf hervorzugehen. Bevor Jesus Christus zu uns auf die Erde kam, gab es nur eine Möglichkeit, den Kampf zwischen Gut und Böse zu gewinnen, nämlich durch Gehorsam Gott gegenüber. Seit Jesus Christus zum Erlöser der Menschen wurde, ist das anders. Jesus war Gott gegenüber gehorsam und hat die Strafe, die wir für unseren Ungehorsam eigentlich verdient hätten, auf sich genommen. Was die Bestrafung angeht, so ist er unser Stellvertreter geworden. Das Einzige, was der Mensch tun muss, um erlöst und gerettet zu werden, ist, damit einverstanden zu sein, dass Jesus zum Stellvertreter wird, dass er sich wie ein Sünder mit mir auf die gleiche Stufe stellt. Zurück zum 1. Mosebuch, Kapitel 3, Vers 15. Beachten Sie bitte, dass es hier heißt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Weil zum Kinderkriegen normalerweise immer zwei Menschen, nämlich Mann und Frau, notwendig sind, verwundert diese Ausdrucksweise zunächst, denn hier ist ausdrücklich vom Nachkommen der Frau die Rede. Ein gewöhnlicher Nachkomme kann hier also nicht gemeint sein, sondern Jesus Christus ist gemeint, der durch eine Jungfrauengeburt auf die Welt kam. Allein diese Erklärung passt auch zur zweiten Hälfte des Verses, wo gesagt wird, dass dieser Nachkomme der Frau der Schlange den Kopf zertreten werde. Nebenbei gesagt, eine Jungfrauengeburt halten viele Menschen für unmöglich und nehmen Anstoß daran. Manche fordern sogar von der katholischen Kirche, dass sie dieses Dogma endlich abschaffen solle. Doch die Jungfrauengeburt Jesu ist keine katholische Erfindung, sondern wird bereits hier im 1. Buch Mose angedeutet. Auf diese Weise, auf diese übernatürliche Weise, hat Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt, um den Menschen aus seiner Verlorenheit zu erlösen. Viele Erzählungen und Romane, auch religiöse Geschichten, handeln davon, wie sich der Mensch auf die Suche nach Gott begibt oder wie er zumindest nach dem Sinn des Lebens sucht. In der Bibel wird das Drama der Gottessuche genau andersherum erzählt. Gottessuche heißt hier, Gott sucht. Als Gott den Garten Eden betritt und sich Adam unter irgendwelchen Bäumen versteckt, ruft er, »Wo bist du?« Dieser Ruf Gottes nach dem Menschen ist bis heute nicht verklungen. Errettung im geistlichen Sinn bedeutet, Gott begibt sich auf die Suche nach dem Menschen. Der Mensch rennt immer wieder weg von Gott, aber Gott ruft, wo bist du? Dieser Ruf ist, so hat es der Theologe Griffith Thomas einmal ausgedrückt, ein Ruf nach Gerechtigkeit, denn Gott kann die Sünde des Menschen nicht einfach unbeachtet lassen. Dieser Ruf Gottes bringt aber auch seinen Kummer zum Ausdruck, denn Gott macht sich Sorgen um den sündigen Menschen. Und dieser Ruf Gottes, wo bist du, ist auch ein Ausdruck göttlicher Liebe. Denn Gott bietet an, Sünde zu vergeben. So der Theologe Griffith Thomas. In dem vorhin gelesenen Vers, in dem es um die Feindschaft zwischen Gut und Böse geht, wird es schon angedeutet, was Gott vorhat, um mit seiner Liebe die Menschen zu erreichen. Gott verspricht, einen Retter zu senden. Gottes Suche nach dem Menschen spiegelt sich überall in der Bibel wider. Sie ist notwendig, denn, so schreibt der Apostel Paulus, da ist keiner, der nach Gott fragt. Jesus hat einmal seinen Jüngern gegenüber klargestellt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und zusammen mit dem Apostel Johannes können Christen einander auffordern, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Ohne Zweifel, Gott sucht den Menschen und bietet ihm Rettung an. Aber auch das steht fest, es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse, der sehr lange andauert. Weiter geht es im 1. Mosebuch, Kapitel 3, mit Vers 16. Und zur Frau sprach Gott, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Was Gott der Frau hier aufbürdet, ist ein wahres Gerichtsurteil. Ein Kind soll ja Freude ins Leben bringen und dazu beitragen, den Fortbestand des Menschen zu sichern. Doch ausgerechnet die Geburt eines Kindes und teilweise auch davor die Schwangerschaft sind mit Angst und Schmerz verbunden. Weiter ab Vers 17. Und zum Mann sprach Gott der Herr, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Dieses Gerichtsurteil trifft Frau und Mann gleichermaßen. Von nun an muss der Mensch damit leben, dass er irgendwann sterben muss. Was bedeutet es im Sinne der Bibel zu sterben? Ich würde es so erklären. Wenn ein Mensch körperlich stirbt, dann lösen sich die Persönlichkeit, der Geist und die Seele vom Körper. Der Prediger Salomo drückt es so aus. Der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Letztlich heißt das, der Mensch kann Gott nicht entrinnen. Er muss auf jeden Fall vor ihm Rechenschaft ablegen, ganz gleich, ob er zu den erlösten Gläubigen gehört oder nicht. Erinnern wir uns, Gott hatte Adam gewarnt, an dem Tage, da du von dem Baum isst, musst du des Todes sterben. Und was passiert nun? Anscheinend nichts. Adam bleibt am Leben und hat sogar noch sehr viele Lebensjahre vor sich. Mit der Androhung, noch am selben Tag sterben zu müssen, ist also offensichtlich der geistliche Tod gemeint. Geistlich gesehen starb Adam in dem Augenblick, in dem er ungehorsam wurde. Adam wurde dadurch von Gott getrennt. Der geistliche Tod bedeutet Trennung von Gott. Andere Bibelstellen untermauern diese Sichtweise. Paulus schrieb zum Beispiel an die Christen in Ephesus, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Natürlich waren sie nicht tot im herkömmlichen Sinn, sondern quicklebendig, aber geistlich gesehen waren sie tot, getrennt von Gott. Auch in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn geht es um das Todsein im geistlichen Sinne. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes, der das Haus seines Vaters verlässt und das vorab ausgezahlte Erbe verprasst. Trotzdem freut sich der Vater unbändig darüber, als der Sohn wieder zurückkehrt, und er sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Er war tot? Ja, aber natürlich nicht im physischen Sinne, sondern zwischen ihm und seinem Vater tat sich eine schier unüberwindliche Kluft auf. Durch eigene Schuld war er vom Vater getrennt. Und noch eine Bibelstelle möchte ich zitieren, die deutlich macht, was es bedeutet, geistlich tot bzw. geistlich lebendig zu sein. Jesus hat einmal zu Martha gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Kehren wir nun zurück zu unserem Bibeltext im 1. Mosebuch Kapitel 3. Adam und Eva waren ungehorsam und aßen also vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. In diesem Augenblick waren sie dem Tod geweiht und starben im geistlichen Sinne. Das war auch der Grund, warum sie sich vor Gott verstecken wollten und ihre Blöße mit Feigenblättern bedeckten. Weiter geht es mit den Versen 20 und 21. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Der Name Eva bedeutet die Lebenschenkende oder auch Mutter der Lebendigen. Tatsächlich wurde sie in der Zeit nach dem Sündenfall zur Stammmutter aller Menschen. Zu ihren Söhnen gehörten unter anderem Kain und Abel. Dass Gott für Adam und Eva Röcke aus Fellen anfertigt, ist ein Akt der Barmherzigkeit. Er will sie aus ihrer misslichen Lage befreien, denn aus Feigenblättern lässt sich einfach keine dauerhafte Kleidung herstellen. Allerdings, um Röcke aus Fellen herzustellen, müssen Tiere geschlachtet werden. Hier scheint das Opfern von Tieren seinen Ursprung zu haben. Die Bibel berichtet, dass Adam und Eva kurz darauf den Garten Eden verlassen mussten. Falls sie sich dabei noch einmal kurz umgeschaut haben sollten, kann es sein, dass sie auf die Spuren eines blutigen Opfers zurückblickten. Für Gott war das der richtige Weg, der Gerechtigkeit Genüge zu tun und gleichzeitig Schlimmeres zu verhindern. Die Geschichte mit den Feigenblättern und den Röcken aus Fellen macht deutlich, sich hinter Feigenblättern zu verstecken, bringt nichts. Das meine ich natürlich sinnbildlich. Im Klartext, unsere guten Werke und unser eigenes Bemühen sind wie Feigenblätter. Damit können wir uns keinen Zutritt zu Gott verschaffen. Wir müssen zu ihm kommen, wie wir sind, unverhüllt, als Sünder. Dann machte Gott dem Menschen Röcke aus Fellen. Dafür mussten Tiere sterben. Ihr Tod schützte den Menschen vor Gottes gerechtem Zorn. Zur Zeit des Neuen Testaments und bis zum heutigen Tag sind solche Opfer nicht mehr nötig, weil Jesus Christus sich selbst geopfert hat. Ein verhängnisvoller Irrtum ist es, wenn Menschen in der heutigen Zeit glauben, dass sie aus sich heraus vor Gott bestehen könnten. Dabei kann nur derjenige vor Gott bestehen, der sich auf Jesus beruft und sich auf ihn verlässt. In unserem Bibeltext aus dem 1. Mosebuch Kapitel 3 geht es nun weiter ab Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Der Mensch war Gott gegenüber ungehorsam geworden und wurde so zum Sünder. Die Konsequenz, die Gott zieht, ist bitter. Er will nicht, dass der sündig gewordene Mensch ewig lebt. Auch wenn es schwerfällt, hierin ein gnädiges Handeln Gottes zu erkennen, so ist es doch ein Segen, dass die menschliche Sünde nicht auf ewig weiter bestehen kann. Vers 24. Und Gott trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Das hört sich fast so an, als ob Gott eine Straßensperre errichten würde, an der niemand mehr vorbeikommt. Aber das ist nicht der Fall. Gott möchte lediglich verhindern, dass sich der Mensch einfach so am Baum des Lebens bedient. In Zukunft ist ein Opfer notwendig, um Erlösung zu empfangen. Dass es so weit gekommen ist, dafür trägt der Mensch die volle Verantwortung. Wir haben nun das Ende von Kapitel 3 erreicht. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass es in diesem Kapitel um den Ursprung der Sünde ging, während in Kapitel 4 die weitreichenden Folgen der Sünde im Mittelpunkt stehen. Denn Adam und Eva hatten schließlich nicht nur eine Art Lebensmittelvergiftung, weil sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, sondern ihr Ungehorsam, ihr sich Abwenden von Gott war der Grund für Gottes Gerichtsurteil. Das Tragische daran ist, dass sich diese Neigung zu sündigen auch in der nächsten, der übernächsten und jeder weiteren Generation wiederfindet, bis auf den heutigen Tag. Hören Sie nun den ersten Vers aus Kapitel 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Ich vermute, dass Eva dachte: Dieser Junge, wenn er groß geworden ist, wird derjenige sein, von dem Gott gesagt hat, dass er der Schlange, also dem Satan, den Kopf zertreten werde. Doch Eva sollte sich irren, denn aus Kain wurde kein Erlöser, sondern ein Mörder. Der ersehnte Erlöser ließ noch sehr lange auf sich warten. In dieser Zeit ging der Kampf zwischen den Nachkommen der Schlange und den Nachkommen Evas ohne Unterbrechung weiter. Die Verse 2 bis 5. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Ganz offensichtlich war es so, dass sich Gott auch der nachfolgenden Generation geoffenbart hat. Von allein wären Kain und Abel sicher nicht auf die Idee gekommen, Gott zu ehren, ein Opfer darzubringen. Dass sich Gott auf jeden Fall Abel geoffenbart hat, lässt sich aber auch im neutestamentlichen Hebräerbrief nachlesen. Da heißt es in Kapitel 11, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Abel wurde es bezeugt, das heißt, Gott hat zu ihm gesprochen. Und wie konnte Abel durch den Glauben ein besseres Opfer darbringen als Kain? Ich denke, zur Zeit von Kain und Abel galt bereits das, was Paulus später einmal sinngemäß so ausgedrückt hat. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Hören auf Gottes Wort. Das heißt, Gott hat den Menschen wohl mitgeteilt, wie das Darbringen von Opfern geschehen sollte. Und Abel hat Gott vertraut, hat ihm Glauben geschenkt und dementsprechend sein Opfer dargebracht. Auch Kain brachte ein Opfer dar, und zwar von den Erträgen seiner Felder. Manchmal wird Kain unterstellt, dass er bestimmt nur minderwertige Produkte zu Opfern bereit war. Aber davon steht nichts in der Bibel. Vielleicht würde er für das, was er als Opfer darbrachte, heute sogar eine Auszeichnung der Landwirtschaftsgesellschaft bekommen. Aber irgendetwas muss an dem Opfer ja nicht in Ordnung gewesen sein. Im neutestamentlichen Judasbrief heißt es später sogar über Menschen, die den Weg des Glaubens verlassen haben, sie gehen den Weg Kains. Wie sieht dieser Weg Kains aus? Die einzige Erklärung, die ich aus den Worten der Bibel herauslesen kann, ist, Kain hat sein Opfer nicht im Glauben dargebracht, so wie Abel es tat, sondern im Glauben an sich selbst. Gott wollte, dass ein Tier als Opfer geschlachtet werden sollte, als ein Zeichen für den kommenden Erlöser, der für die Sünden der Menschheit stirbt. Doch Kain wollte seinen eigenen Kopf durchsetzen und opferte lieber etwas, was seine eigene Leistung widerspiegelte. Passiert uns das nicht auch manchmal, dass wir für Gottes Sache viel Zeit oder Geld investieren und dabei denken, jetzt wird Gott aber stolz auf uns sein? Im Neuen Testament warnt Paulus in seinem Brief an Titus, Gott machte uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Noch einen weiteren Fehler hat sich Kain geleistet. Er tat einfach so, als ob alles in Ordnung wäre. Als ob es nicht diese tiefe Kluft gäbe zwischen Mensch und Gott, seitdem der Mensch zum ersten Mal gesündigt hat. Ich warne ausdrücklich davor, diese Kluft zu leugnen. Sicher kennen Sie das Gerede von Gott, dem Vater aller Menschen, und dass alle Menschen Brüder seien. Wer das glaubt, macht sich etwas vor. Wer ein Kind Gottes sein möchte, muss zuvor von Neuem geboren werden, wie Jesus es einmal ausgedrückt hat. Und nur im gemeinsamen Glauben an den himmlischen Vater können Menschen im biblischen Sinne zu Brüdern und Schwestern werden. Zurück zu Kain und Abel. Auch wenn sie vom Charakter her unterschiedlich gewesen sein mögen, das ist nicht der Grund dafür, warum Gott das Opfer von Abel angenommen und das von Kain abgelehnt hat. Es lag vielmehr an der jeweiligen inneren Einstellung von Kain und Abel. Das sollten wir uns vor Augen halten, wenn wir Gott gegenübertreten möchten. Wir sind Sünder. Keinen deut besser als die Sünder neben uns und brauchen ein Opfer, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Jesus Christus hat dieses Opfer gebracht, schreibt Paulus im Römerbrief. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut. Und Paulus warnt ausdrücklich davor, zu glauben, dass man ohne dieses Opfer auskommen könne. Er schreibt, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Selbst Christen unterliegen immer wieder der Versuchung, sich ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, indem sie sich etwa voller Hingabe in ihrer Gemeinde engagieren, um Gott damit zufriedenzustellen. Doch damit handeln sie so ähnlich wie Kain, der aus dem Opfer für Gott eine landwirtschaftliche Leistungsschau machte. Christen können sich allein darauf berufen, was Jesus Christus für sie getan hat. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gottes Geschichte mit dem Menschen geht trotz des Sündenfalls weiter, denn Gottes Fürsorge gilt auch dem sündig gewordenen Menschen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Folge der Sendereihe Durch die Bibel einschalten.